Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, das Hitzewochenende startet, die Rolling Stones bringen ein neues Album raus und wie geht's euch so?
Gut, du hast vergessen, Taylor Swift hat geheiratet. Aber gut geht's mir, danke der Nachfrage.
Genau, ja, da müssen wir mir direkt mal eine gelbe Karte verteilen, aber möglicherweise wird die mir auch wieder aberkannt.
Ach, ja, aber wer soll
nur für rote Karten, stimmt.
Wer soll anrufen von uns? Wer hat die Macht, bei der FIFA anzurufen und die zurückzunehmen? Vielleicht ja,
ich glaube,
Lars
hat da schon sehr gute Kontakte, glaube ich, ja.
Ja, danke für eure Zuversicht. Ich werde alles geben. Mal schauen, wie die Sendung läuft. Eventuell müssen wir dann wieder von ganz oben was rausschneiden lassen. Aber wir gucken mal.
Also so wie üblich, ne? Also normalerweise, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir nehmen normalerweise immer 4 Stunden auf. Bringen dann, wir können aber aus Jugendschutzgründen immer nur 1 Stunde dann auch wirklich senden. Das ist halt das Problem bei uns in unserem Podcast. Naja, ob das ein Problem ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt werden wir uns erstmal unseren Themen der heutigen Ausgabe widmen. Wir diskutieren die Frage, ist die sichere Rallye jetzt am Ende? Und was mit dieser auf Nummer sicher gehen Rallye gemeint ist, das werden wir nachher aufklären und diskutieren. Wir haben die Frage mitgebracht, sind diese Branchen die neuen Gewinner? Wir haben die meistgehasste Aktie Deutschlands mit im Gepäck. Eine Hörerfrage von Dirk hat uns erreicht. Liebe Grüße an dich, Dirk. Alibaba, jetzt kaufenswert, fragt er. Wir sprechen über Strategy. Mit der Frage, kommt jetzt alles anders als gedacht? Wir sprechen über das Thema, so investieren die Deutschen. Unter dem Motto, Geiz ist geil. Da ist uns nämlich eine ganz interessante Statistik über den Weg gelaufen. Und wir werden noch aufklären, warum die nächste Woche richtig wichtig wird für uns Börsianer. Hörerfragen wie die von Dirk, die könnt ihr einreichen in unserer App. Alle Infos dazu unter www.buy-the-dip.de. Dort bekommt ihr alle Infos zu unserem sehr guten Projekt mit über 50.000 Abonnenten, beziehungsweise 50.000 User, muss ich sagen. Und ja, übrigens bringen wir auch immer, das ist vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst, auch unsere Podcast-Ausgaben mittlerweile auch immer in der App. Und wir haben noch 2 weitere exklusive Podcasts in dieser App mit dabei. Eine ist im Gratisbereich, also Lars, Sebastian und ich, immer im Wechsel. Da gibt's eine Mittwochsausgabe zu einem bestimmten Thema, immer so um die 15, 20 Minuten. Und dann haben wir noch im Plusbereich einen Donnerstags-Podcast und da widmen wir uns normalerweise immer einem Depotwert oder einem Watchlist-Wert. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal, sich die Infos einzuholen. Aber jetzt direkt rein ins erste Thema. Sebastian, die auf Nummer sicher gehen Rallye, ist die vorbei und was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Ja, eigentlich müsstest du es ja beantworten, weil du hast ja aufs Tapet gebracht, die sichere Rallye. Ich nehme jetzt mal deine Erklärung, die du mir gegeben hast und greife gerne ein, aber du hast ja gesagt, die sichere Rallye war ja bisher so in Richtung der Hyperscaler, dass man sagen konnte, die geben mehr Geld aus und deswegen steigen die Aktien, richtig? Oder zumindest die davon profitieren.
Ja, also der Kontext ist der, dass wir ja jetzt in den letzten Monaten, ausgelöst durch den Iran-Krieg, einige makroökonomische Unsicherheiten hatten, also Inflation, Ölpreise und davon ausgehend dann die Zinsentwicklung. Und dann hatten wir es ja ab Mai mit einer wirklich außergewöhnlichen Chip-Rallye zu tun. Und mein Erklärungsansatz dafür ist der, dass halt die Investoren aufgrund dieser Makrounsicherheiten nur noch auf diejenigen Aktien gesetzt haben, bei denen sie komplett sicher sein konnten, das wird laufen. Weil die Investitionen der Hyperscaler, die sind ja mehr oder weniger festgeschrieben, also die stehen in Quartalsberichten drin. Das wäre mit Sicherheit mittlerweile auch eine Ad-Hoc-Meldung wert, wenn jetzt Amazon, Alphabet, einer der großen Hyperscaler, da seine Investitionen, seine CapEx wieder runtersetzen würde. Insofern, das war das, wo alle wussten, okay, das läuft, da fließt Geld, egal was drumherum passiert in der Welt. Und die Hyperscaler sind offenbar bereit, jeden Mondpreis für Chips zu bezahlen. Also, was kaufen wir dann? Ja, die Chip-Aktien. Und das hat sich ja auch total bezahlt gemacht, also wenn man sich jetzt mal die Performances anschaut. Jetzt haben wir allerdings die Situation, dass da einige Werte auch durchaus mal runterkommen, durchaus mal ein bisschen Luft abgelassen wird. Und da ist halt die Fragestellung, das kann ja nicht daran liegen, dass Chips jetzt nicht mehr laufen oder dass der Chipmarkt jetzt irgendwie Probleme bekommt, weil die Investitionen, die gehen ja weiter. Die These ist halt, dass diese Makrounsicherheiten jetzt ein bisschen zurückgegangen sind und verschwinden und deswegen eine Verbreiterung der Rallye, sofern wir denn überhaupt bullish sind, das kann man ja auch nochmal mit diskutieren und in den Raum stellen, dann stattfindet. Das ist die These. Lars, wie siehst du es?
Ja, ich möchte ein bisschen in der Zeitebene das voneinander unterscheiden. Kurzfristig, wir kommen ja gleich noch dazu, ist es nicht mehr ganz so einfach zu beantworten, welche Aktien wie laufen wollen, weil wir haben im Ansatz, muss man ja fairerweise sagen, sowas wie eine Sektorrotation gesehen. Der Markt ist ein bisschen breiter geworden. Softwareaktien haben sich erholt, also die Werte wie Accenture, Adobe, alle, die massiv unter Druck standen, haben ja durchaus einen Rebound gezeigt. Ob das allerdings ausreicht, um dann die Rallye Teil 2 zu tragen, da bin ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht ganz sicher. Es hört sich immer so ein bisschen blöd an, wenn man sagt, ich fahre auf Sicht. Aber wir haben ja auch Indizes, die seit einigen Tagen, letztlich seit 2 Wochen mehr oder weniger auf einem hohen Niveau konsolidieren. Und dementsprechend, Ausgangsfrage war ja, ist der sichere Teil vorbei? Also bei den Aktien mal ganz sicher, dass die nochmal von diesem Niveau aus 1000% und mehr machen, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Allerdings bin ich mir eben auch noch nicht so sicher, ob die Werte, die dann möglicherweise zu den Profiteuren von KI gehören, also im Sinne der Anwendung, Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung und so weiter, dafür braucht es eigentlich handfeste Daten. Und deswegen wird die Berichtssaison meines Erachtens so spannend. Werden wir sehen, dass man mit dem Einsatz von KI wirklich mehr Geld verdient? Dann haben wir die Rotation und das kann dann, jetzt mal unabhängig davon, ob der Gesamtmarkt davon durch die Decke gehen muss, dafür müssen ja die Hyperscaler deutlich steigen, weil sie so hoch gewichtet sind. Aber das kann dann durchaus KI-Rally 2.0 werden oder wie man das auch immer nennen will. Aber fairerweise, die Chip-Aktien, das, was wir hier an Korrektur sehen, ist alles sehr geordnet. Ja, also es ist jetzt kein Einbruch. Warum? Weil sie zumindest mal bis 2028, einige bis Hälfte 2029 unter Vollauslastung fahren. Der Markt will aber eben nicht, dass sie voll ausgelastet sind, sondern er will das gleiche Wachstum wie in den letzten 18 Monaten. Und das ist die große Frage. Deswegen wird die Berichtssaison super spannend.
Okay, also das bedeutet, du siehst jetzt diese KI- und Chip-Rally, wie auch immer man sie nennen möchte, nicht am Ende. Und hast du gerade tatsächlich gesagt, du siehst da die nächsten 1000% bei diesen Aktien jetzt in der Zukunft nochmal? Also habe ich das richtig rausgehört oder
nee,
was war das da in diesem Halbsatz?
Vielleicht wolltest du das hören, aber aus meiner Sicht, also dass Hynix, Micron, AMD alle nochmal von diesem Niveau aus 1000% machen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dann kann man sich nicht ausrechnen, wie groß sie sind. Und wie gesagt, was man ja immer wieder vergisst, das höre ich auch als Pro-Argument, diese Vollauslastung. Und mehr kann man ja nicht verkaufen. Der Markt bewertet nicht, dass du alles verkaufst, was du produzierst. Das ist sowieso der Fall in den nächsten 2 Jahren. Der Markt bewertet Wachstumsraten. Und Unternehmen, die mehr als 100% gewachsen sind, werden im Kurs selbst bei Vollauslastung fallen, wenn sie dann nur noch 50% wachsen. Das ist einfach die Marktmechanik. Und deswegen, aber nach Hynix, was hat die vom Top? Hat eine Korrektur schon von 30% erfahren. Also ja, Fahnenstangen werden abverkauft. Aber dass man jetzt sagen kann, diese Chip-Aktien, die werden sich von diesem Niveau aus halbieren, das glaube ich auch nicht.
Sofern es Opportunitäten gibt, oder? Also mir wären, wenn ich jetzt Insti wäre, 50% Wachstum immer noch lieber als irgendwie 10% Wachstum und dann auch eine große Abhängigkeit, was quasi auf der Makroseite geschieht. Also den Gedanken spiele ich jetzt mal weiter an dich, Sebastian.
Es kommt ja an auf die Bewertung. Also was ich spannend finde diese Woche oder fand, ist ja Samsung. Samsung hat ja brutalste Zahlen gemeldet, also teilweise Verneunzehnfachung des Gewinns. Und ich gebe euch noch 2 Statistiken. Das Interessante ist, Samsung hat im letzten Quartal mehr verdient als Nvidia. Und Samsung hat in den letzten 12 Monaten mehr verdient als in den 40 Jahren zuvor kumuliert. Und trotzdem hat das nicht gereicht. Das heißt, der Markt guckt nicht nur, verkaufen die alles, sondern der Markt will natürlich auch entsprechendes Wachstum. Und ich muss sagen, was die Rotation angeht, ich bin momentan ein bisschen von der Datenlage zwiegespalten. Wenn ich den CEOs glaube, das heißt Mark Zuckerberg und Co., dann gehen wir in den nächsten Jahren auf 1 Billion pro Jahr an Investitionen und noch mehr. Das heißt, da geht dieser CapEx-Hype weiter. Da wird mehr an Chips gebraucht, da wird mehr an Datenzentren gebraucht. Wenn ich aber mal schaue, was der Markt momentan spielt, ich habe mir mal die verschiedenen Sektoren angeschaut, seit 1. Juli, und da sehen wir beispielsweise, dass momentan vorne liegt beispielsweise Energie, hat sich deutlich besser geschlagen als Tech. Tech liegt eigentlich ganz hinten. Finanzen ist gut gelaufen, Gesundheit ist gut gelaufen, Kommunikation. Also wir sehen schon eine Rotation. Aber wir müssen auch sehen, wir haben jetzt den 10. Juli. Das heißt, wenn die Folge online geht, ist der 12. Juli oder für Plusmitglieder am 11. Juli abends. Das ist jetzt erstmal ein zartes Pflänzchen der Rotation. Wir hatten das auch schon zu Beginn des Jahres gesehen. Das hat sich dann alles allerdings umgedreht wieder in diese starke Chip-Rally. Also zum einen, wir haben valide Gründe, dass der CapEx-Boom weitergeht und wir die Konzentration an der Spitze behalten. Wir haben aber momentan auch Gründe davon auszugehen, dass wir eine Verbreiterung bekommen, die innerhalb eines starken Aufwärtstrends ganz normal ist. Also da gibt's immer Wellen von Konzentration an der Spitze bis zur Verbreiterung und wieder Konzentration an der Spitze. Also kurzum, die Rally, die ist intakt. Die Frage ist, wird sie jetzt breiter und laufen vielleicht Chip-Werte ein bisschen langsamer als früher? Oder bleibt die Konzentration erhalten? Ich persönlich gehe eher in Richtung einer Verbreiterung, vor allem wenn Kevin Warsh und auch die EZB so langsam einsehen, dass die Inflation zurückkommt und dass sie die Zinsen eben nicht erhöhen müssen. Aber die werden jetzt, nachdem sie sich so klar pro Zins positioniert hatten, nicht nach ein paar Wochen sagen, ach, das war ein Fehler, sondern da ist natürlich viel Politik im Spiel. Das heißt, man wird das so langsam in den nächsten Wochen und Monaten das Narrativ ändern und sagen, wir können ja die Zinsen beibehalten, bis hin zu senken. Das wäre dann der Trigger eigentlich, um zu sagen, jetzt haben wir eine wirkliche Rotation.
Mhm. Lars, was hältst du von diesem Opportunitätsgedanken? Du hast ja, glaube ich, gerade noch mal ein bisschen skeptisch geschaut, als ich das eingeworfen habe.
Nee, das also grundsätzlich ist das mal schon richtig. Nur die, du frage, wenn du nach Opportunitäten schaust und du gehst jetzt nur über das Wachstum, klar, dann wirst du im KI-Sektor vermutlich derzeit fündig. Nur die Frage wird kommen und ich glaube, das ist das, was momentan für eine Korrektur sorgt und es wird dann irgendwann mal, meines Erachtens ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen, auch für diesen KI-Winter sorgen, was meines Erachtens eher eine Rotation sein wird, als dass jetzt alles unter Druck gerät. Die Frage wird dann sein, da ist das Wachstum auf der einen Seite, aber wie viel verdiene ich damit? Und wie viel verdienen diejenigen damit, die dieses Wachstum in Auftrag geben? Die Billion ist eine schöne Steilvorlage, die ich sehr gerne nutze. Das ist ja alles Hardware. Diese Hardware hat momentan brutal hohe Margen aufgrund der Knappheit. Das ist aber nicht normal. Das heißt also, ein Softwarehersteller mit seinen Skaleneffekten und, die können dauerhaft sehr hohe Margen haben. Aber das ist alles Hardware, die hat normalerweise nicht so eine hohe Marge. Und nur mal als Rechenbeispiel, wenn ein Unternehmen dann 800 Milliarden im Laufe von Jahren ausgegeben hat und auf der anderen Seite, auf der Hardware-Seite entsteht eine Marge von, ich mache es jetzt mal, weil ich so ausgerechnet habe, 12,5%, dann heißt das, für 100 Milliarden Gewinn musst du 800 Milliarden Umsatz machen und bei einer Marge von 12,5%. Und wenn du mal so eine Rechnung aufmachst und du gehst sie bei den Hyperscalern durch und die werden sicherlich erwarten, dass sie mit, dass sie 100 Milliarden oder mehr damit Gewinn machen, dann wird dir klar, welche gewaltige Dimensionen an Umsätzen entstehen müssen, damit am Ende des Tages auch so viel Geld rauskommt, dass der Aktienmarkt sagen wird, ja, all diese Investitionen waren aber auch gerechtfertigt. Und das heißt nicht, dass die Hyperscaler derzeit eine andere Chance haben, im Sinne von, ich steige mal aus diesem KI-Rennen raus. Das können sie nicht. Aber das wird die Frage sein, meines Erachtens, die dann mal für eine große Korrektur sorgt. Alle haben investiert, die Infrastruktur ist aufgebaut, aber wie viel verdienen wir wirklich damit?
Unbedingt. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die jetzt nicht in den nächsten Wochen oder Monaten relevant wird, höchstwahrscheinlich, sondern ein bisschen später. Lass uns noch mal ganz kurz bei der Rotation bleiben, weil vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch noch mal eine Definition reinbringen, was mit Rotation jetzt gemeint ist. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde einer von uns dreien ernsthaft behaupten, dass die Chips, die Chip-Aktien jetzt zusammenstürzen und sich das Geld dann in, wir kommen ja gleich nochmal auf Sektoren, auf andere Sektoren verteilen würde, sondern es würde ja einfach nur reichen, und das ist ja auch der Ausgangspunkt meiner These, ein bisschen Geld, weil da halt auch schon sehr gute Performances gelaufen sind, also das heißt, es wird auch mal Zeit, ein bisschen was zu realisieren. Und dann ist halt die Frage, reinvestiere ich das dann auch direkt wieder in einen anderen Chipwert? Oder nehme ich das Geld und fütter mal so Sektoren an, die aktuell noch nicht so gut gelaufen sind, year to date? Und diese Sektoren oder auch diese Aktien, die werden dann ja nicht durch die Decke gehen und auf einmal auch 100%, 200%, 300% in sehr kurzer Zeit machen. Aber dann besteht zumindest mal bei einigen Aktien, und das haben wir zuletzt ja auch schon gesehen, bei einer Adobe, bei einer Accenture und so weiter, zumindest mal Potenzial 20%, 25% in relativ kurzer Zeit zu machen, obwohl sich jetzt fundamental gar nicht so sehr was geändert hat. Also das ist ja der Ansatzpunkt dieses Themas.
Ja, Zustimmung. Also die können dann auch durchaus ein bisschen mehr so machen als die 25%. Die sind ja, obwohl, und die beiden sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel, es gibt noch etliche mehr. Wenn man sich die Quartalszahlen anschaut, man hätte jetzt alles andere ausgeblendet und säße den ganzen Tag lang nur vom Market Screener und würde drauf gucken, okay, was für Quartalszahlen gekommen und so weiter, dann würde man denken, naja, die Aktien werden wahrscheinlich solide im Aufwärtstrend handeln, weil die Quartalszahlen überhaupt nicht schlecht waren. Der Umsatz war nicht schlecht. Das ist ja einfach die Sorge vor der KI-Disruption. Und dementsprechend sind die von ihren historischen KGVs so weit entfernt, dass sie sich ganz einfach, also theoretisch ist das keine Kaufempfehlung, auch ganz einfach verdoppeln könnten. Und deswegen glaube ich, dass die Quartalszahlen so entscheidend werden, weil der Markt sehen will, A, die werden doch nicht oder viel, viel langsamer als erwartet disruptiert, oder B, und die Lösung gibt es nämlich auch noch, und ich glaube, das werden wir in vielen Unternehmen sehen, sie werden nicht nur nicht disruptiert, sondern sie wissen auch KI so gut einzusetzen, dass sie selber effizienter, produktiver werden und dementsprechend ihr Wachstum sogar steigern können. Und dann findest du eine ganze Reihe von Unternehmen, die dann von heute auf morgen grotesk billig aussehen. Und hier die Gewinner rauszufiltern, das wird eine Aufgabe sein. Aber deswegen, selbst für jemanden, der sich auf technische Analyse, zumindest beim Einstieg, oft verlässt, in der Berichtssaison werde ich sehr genau hinschauen und mir dann auch die Quartalsberichte durchschauen. Natürlich werde ich nicht der Einzige sein. Also wir werden dann unmittelbar, ich glaube, wir werden sehr, sehr deutliche Reaktionen in beide Richtungen sehen im Software-Sektor.
Okay. Sebastian, wollen wir denn an dieser Stelle auch schon mal so reinleuchten, welche Sektoren denn jetzt tatsächlich von, sagen wir mal, einer Mini-Rotation profitieren könnten, sofern sie denn überhaupt kommt?
Können wir? Ich habe noch eine kleine Anmerkung, weil Lars hat ein interessantes Thema angeschnitten. Und zwar natürlich, dass du im Software-Sektor und in einigen Sektoren Werte hast, wo man ja dachte, die KI-Disruption kommt und jetzt kommt sie vielleicht später und da ist Geld zu heben. Und ich hatte gestern noch ein interessantes Research von Goldman gelesen. Und zwar haben wir eine interessante Dispersion, also Abweichung innerhalb der Schwankungsbreiten zwischen dem Index und den Einzelaktien gemessen am S&P 500. Das heißt, der S&P 500 hat eine relativ niedrige Schwankungsbreite, die Einzelaktien aber eine relativ hohe. Und das ist ein Umfeld wiederum für Stockpicker, weil du auf Einzelaktienebene sehr hohe Volatilitäten hast und wenn du die richtigen erwischt, entsprechend hohe auch Gewinne erzielen kannst.
Lieber By the Dip-Hörer, der Sommer ist heiß und wir als By the Dip-Team, wir sind es auch. Wir ziehen den kompletten Sommer durch für euch, ganz ohne Pause, und halten euch konstant auf dem Laufenden über Aktien, Bitcoin, Gold und Silber. Wenn du unser Format magst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns abonnierst. Für dich ist es nur ein Klick und für uns sehr wertvolle Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Also, klick unbedingt den Abo-Button und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe.
Und wir sind da momentan auf einem Niveau wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass wir auch innerhalb von Tech und KI eine Rotation haben. Weil zuerst liefen ja die Hyperscaler, dann liefen Chipwerte, Software wurde abgestraft. Jetzt haben wir vielleicht deutlich mehr Wohler bei Softwarewerten, weil entsprechendes Potenzial nach oben vorherrscht. Also diese These von Lars kann auch unterlegt werden, indem sehr hohe Schwankungsbreiten bei den Einzelaktien momentan vorherrschen. Also da werden wir in ein Umfeld kommen, wo wahrscheinlich der Index vielleicht sich so mehr oder weniger seitwärts bewegt, aber einzelne Aktien extrem stark schwanken. Einfach unter Zahlen.
Und jetzt hast du dir den Ball tatsächlich schon mal auf den Elfmeterpunkt gelegt. Jetzt musst du ihn auch reinschießen. Also, welche Aktien sind das wohl? Glaskugel an.
Glaskugel an natürlich, also wir bekommen die Berichtssaison. Was an der Berichtssaison ich spannend finde, wir haben ja extrem hohe Erwartungen. Das heißt, es wird erwartet 22% im Durchschnitt an Gewinnsteigerung. Das ist ein extrem hoher Wert verglichen mit den letzten Jahren. Wenn man aber sich so die Historie anschaut, waren die Erwartungen immer niedriger, als was tatsächlich kam. Das heißt, es wird auch erwartet, dass das übertroffen werden kann. Das heißt, wir haben das sicherlich im Software-Sektor, ich sehe den jetzt mal isoliert, ich glaube auch nicht daran, dass wir ein sofortiges Sterben hier in diesem Bereich haben. Aber wenn wir in Richtung einer größeren Rotation gehen, wenn wir jetzt wirklich auch bekommen, geopolitische Entspannung, und wir sehen ja, der Iran-Krieg ist jetzt nicht mehr so das Thema an den Märkten, das war mal so ein Tagesevent, dann war ein Haken dran, wenn wir Entspannung an der Zinsfront bekommen, und wir sehen ja jetzt schon, wie die Inflationserwartungen zurückgehen, ich gehe davon aus, dass dann wirklich Sektoren auch mal wieder gefragt sind, wie beispielsweise Gesundheitssektoren oder Basiskonsum oder Versorger. Also wenn man mal den S&P hernimmt und man diese wirklich defensiven Sektoren ins Verhältnis setzt zum S&P, also der Anteil von defensiven Werten, dann ist das unter 20%, also ein Wert, der noch nie gemessen werden konnte seit Existenz des S&P 500. Das zeigt extreme Konzentration im Tech-Bereich. Da ist viel passiert, da waren die Gewinne. Aber defensive Sektoren beispielsweise, die hat keiner haben wollen. Also da würde ich unbedingt mal den Blick drauf werfen, ob wir dann nicht nur auf der Gewinnseite Überraschungen sehen, sondern ob auch da Geld rein rotiert. Und du hattest ja gesagt, Timo, es muss ja nicht mal viel Geld sein, um da was zu bewegen. Und wir haben nicht nur die Gewinnmitnahmen im KI- und Tech-Sektor, die da reinfließen könnten. Wir haben auch, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 8,3 Billionen Dollar geparkt in Geldmarktfonds. Natürlich werden nicht 8 Billionen Dollar umgeschichtet, aber auch da nur ein paar kleinere Umschichtungen, gerade in defensiveren Sektoren, weil Investoren sagen, ich habe jetzt so lange mein Geld geparkt zu 4-5%. Ich weiß, ich muss in den Aktienmarkt, ich weiß, die Zinsen werden wahrscheinlich runtergehen. Ich gehe aber jetzt nicht in Tech rein, sondern ich gehe eher in defensivere Titel. Also deswegen finde ich so Gesundheit, Pharma momentan spannend, einfach mal ein Auge drauf zu haben.
Ich habe eine Statistik von The Market gefunden. Die haben sich die Sektoren vom MSCI World, wohlgemerkt, also Emerging Markets ausgeklammert, veröffentlicht. Die haben eine Statistik veröffentlicht zu den Sektoren. Technologie natürlich in diesem Jahr überragend. Im zweiten Quartal 33,5% gemacht. Also Technologie overall, da ist alles drin. Aber im Juni halt minus 4,4%. Energie, komplett schwach gewesen im zweiten Quartal, minus 14%. Und was haben wir noch Interessantes? Ja, die Grundstoffe haben im Juni halt auch sehr schwach reagiert. Also minus 5% hat der Sektor gemacht. Dafür sind jetzt aber im Juni sowohl der Gesundheitssektor angesprungen, der hat 6,7% gemacht. Und der von dir angesprochene Basiskonsum hat 4,2% im Juni gemacht. Und die Finanzen sind auch im zweiten Quartal angesprungen mit 11,2%. Also ich will das jetzt nicht überbewerten, aber sind das, Lars, tatsächlich so die Sektoren, die dann tatsächlich interessant sind? Also Sebastian hat ja zumindest auch schon mal Gesundheit und Versorger genannt.
Ich würde die nochmal voneinander trennen, die beiden. Also wenn man sich Health und wenn man sich Biotech anläuft, die sind wirklich sehr gut gelaufen und teilweise auch sehr steil gelaufen. Das heißt, wenn es sich hier um taktische Positionen handelt, dann würde ich vielleicht eine kleine Konsolidierung abwarten, bevor ich da einsteige. Sie sind wirklich sehr schnell gestiegen. Ja, 4% hört sich dann natürlich überschaubar an. Nur in Einzeltiteln ist das schon ziemlich flott gegangen. Und ich finde, Energie muss man natürlich dazu sagen, dass in der Betrachtung die fossilen Brennstoffe eine ganz große Rolle spielen. Und weil die zurückgekommen sind, sieht Energie dann billig aus. Ich finde Energie aber wahrscheinlich von den defensivsten oder von den defensiven Sektoren mit am spannendsten, weil Energie ist das Einzige, was nicht mitgelaufen ist, mehr oder weniger. Und hier spreche ich insbesondere auch von Renewables, sowohl in den USA als auch in Europa. Obwohl offensichtlich ist, dass wenn die KI-Wette nicht übertrieben ist, dann sind diese Werte schlicht zu günstig. Denn wir haben es wieder und wieder und es hat sich nicht geändert bei den Datenzentren. Der Ausbau stockt deshalb, weil zum einen bei uns natürlich auch und in den USA wegen Regulierung, es will nicht jeder ein Datenzentrum in der Nähe haben. Ja, das sind dann natürlich ziemlich große Blöcke, die einfach da rumstehen und besonders viele Arbeitsplätze werden da auch nicht geschaffen. Aber es geht ganz wesentlich darum, wer liefert die Energie dafür. Und es wird in einem enormen Ausbau in den USA zum Beispiel auch der Solarsektor. ist vielleicht politisch nicht so gewollt, wird trotzdem genutzt. Also die Hyperscaler sind die größten Investoren im Solarsektor. Man sieht das in den Werten, aber noch eher überschaubar. Also ich finde Energy von diesen defensiven Sektoren fast am spannendsten.
Okay, also jetzt mal so eine Shell, eine Total oder auch amerikanische Werte natürlich, da mal ins Blickfeld nehmen. Also auch die fossilen, ne? Weil die sind ja jetzt auch im Zuge des Ölpreisrückgangs
ja,
wieder stark.
Auch absolut. Weil sie ja, auch vermutlich, weil ich glaube, dass, ja, also wenn die, ich glaube, die Straße von Hormuz, das haben wir alle schon erlebt, wir haben da so lange drüber gesprochen und es hat sich eigentlich nicht viel verbessert, aber trotzdem ist der Markt total desensibilisiert. Das liegt zum Teil daran, weil man sich nicht hat vorstellen können, wie schnell vermutlich die Straße von Hormuz an Bedeutung verlieren würde, weil das Öl andere Wege findet. Nicht unbedingt das Öl aus dem Iran, aber aus der Region. Das dauert nicht Monate, sondern es dauert Jahre, aber der Markt kommt damit ganz gut zurecht. So, und das alles kostet aber so viel, dass man davon ausgehen kann, dass auch der Ölpreis strukturell einfach so einen Preisdruck hat, dass zumindest die großen Produzenten allesamt Geld verdienen. Mehr Kick drin, das ist was vielleicht für längerfristige Investoren, für diejenigen, die auch schöne Dividenden wollen. Ist nach wie vor eine super Dividendenrendite bei Shell und Co. wirklich. Aber mehr Kick ist meines Erachtens in den erneuerbaren Energien drin.
Ich würde noch kurz ergänzen, Timo, wenn ich darf.
Ja, klar.
Auch mal ein Blick Uransektor, also eine Cameco, kam ja auch unter die Räder. Ich bin nach wie vor überzeugt, ich bin schon lange investiert, dass Uran auch ein Teil der Lösung sein wird und bleiben wird. Und was den Energiekomplex, die Fossilen angeht, die gerade die großen Hersteller, wenn die angeschlossene Raffineriekapazitäten haben, da wird die Kohle verdient. Also alle Welt guckt auf den Ölpreis, der ist gefallen. Aber wenn du dir den Crack Spread anguckst, das heißt, du schaust mal, wenn ich Öl einkaufe und welche Öldestillate kann ich dann machen. Also da gibt es den sogenannten 3-2-1 Crack Spread. Du nimmst 3 Barrel Öl und da kommen 2 Barrel an Benzin raus und 1 Barrel Heizöl. Und der ist momentan auf einem extrem hohen Level, weil wir immer noch innerhalb der Öldestillate eine Unbalance haben aufgrund der Lieferfähigkeit aus dem Nahen Osten. Das heißt, die Raffinerien im Westen sind am Anschlag. Es wird noch nicht so viel geliefert aus Katar und anderen, wie wir bräuchten. Und da wird momentan im fossilen Energiekomplex viel Geld verdient. Und das wird sich auch später noch in den Zahlen zeigen. Also nicht nur der Ölpreis ist eigentlich das, worauf man achten sollte, sondern auch, was verdient man denn mit den Ölprodukten? Und da ist momentan unglaubliche Marge. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann wird Flugbenzin runtergehen, dann wird Benzin an den Tankstellen runtergehen. Aber das braucht noch ein bisschen. Also da ist richtig Boom.
Ich würde noch ergänzen, der Uransektor, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe den einen, sie sind ja die Uranaktien, zumindest die kleineren, sind ja brutal unter die Räder gekommen. Auch noch deutlich stärker, als ich das gedacht hätte. Vielleicht liegt es daran, das war mehr oder weniger eine beiläufige Meldung, aber die Aktien haben darauf reagiert, dass in China ja mehrere Kraftwerke geplant. Und wenn man dann liest, dass die Inbetriebnahme in China, wo die Regulierung einfach insgesamt etwas schneller läuft, für egal was gebaut wird, dass dann die geplante Inkrafttreten oder dann da ab dann soll Energie geliefert werden. Wenn da dann dran steht 2034, glaube ich, das ist manchmal so für den Markt dann halt so ein Schockmoment, wo er sagt, so lange dauert das jetzt. Und das ist, glaube ich, das Problem, weshalb die Uran-Story einfach so eine zyklische ist. Weil wenn alle beschließen, das machen wir jetzt, alle haben es nicht beschlossen, aber mehr, dann dauert das eben. Während wenn du Solar ungefähr zwischen 6 und 8 Monaten zwischen dem Beschluss und wann zum ersten Mal Energie fließt. Also das sind unterschiedliche Zeitebenen, aber wer bei Uran den richtigen Einstieg erwischt, keine Frage.
Einen letzten Sektor hätte ich eventuell noch für euch. Also ich stelle ihn zumindest mal zur Diskussion mit einer These, den europäischen Finanzsektor, insbesondere die Banken, weil die aus meiner Sicht, wenn, das ist ein fettes Wenn, diese Makrounsicherheiten, von denen ich Thema 1 gesprochen habe, wenn die sich wirklich jetzt, sagen wir mal, ja, in Luft auflösen oder zumindest mal geringer werden, dann sind die Banken ja total im Sweet Spot. Also die EZB hat jetzt einmal die Zinsen angehoben, aber die Inflation im Euroraum ist ja viel, viel stärker zurückgekommen, als man das erwartet hätte. Also zumindest mal könnte ja jetzt auch dann der Eindruck entstehen, ja, vielleicht ist die EZB jetzt dann auch am Ende und muss sich dann eher an der Fed orientieren, sofern die These überhaupt stimmt, dass Kevin Warsh dann tatsächlich nicht die Zinsen anheben muss. Also So kann man es wahrscheinlich sagen. Und also, das heißt, die Zinskurve gibt ja entsprechend auch wieder hier was her im Euroraum. Die Banken können mit Fristentransformation Geld verdienen. Und ja, okay, die Konjunktur läuft jetzt nicht so überragend stark, aber dafür verdienen die Banken gutes Geld, haben eine ordentliche Dividendenrendite. Tatsächlich auch eine Deutsche Bank, KGV von 8, Dividendenrendite von 4%. Also das ist jetzt, man kann auch sich eine ING anschauen, die sogar im Punkto Dividendenrendite noch ein bisschen besser dasteht. Also so schlecht ist das jetzt gerade nicht, ne?
Auf keinen Fall. Also ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, hier bei der EZB kann man ja die Zinskurven ansehen, haben wir eine wunderbare steile Zinskurve. Das heißt, das ist ja gut für die Banken. Und die Deutsche Bank hatte neulich auch erst Research, dass der europäische Bankensektor nach wie vor unterbewertet ist. Also ich habe den auch auf der Watchlist. Und generell, auch wenn man nicht in Banken investiert, aber solange Banken gemessen an einem Index, kann man auch einen Banken-ETF machen, den Stock 600 Banking oder Finance oder was auch immer. Gleiches gilt für die USA. Solange Banken steigen, sind wir auch davor gefeit, dass wir in irgendeine schwere wirtschaftliche Lage reinkommen. Also die Banken sind ein guter Frühindikator. Und wenn es denen gut geht, wenn die steigen, können wir auch damit implizieren, dass die Gesamtrallye weiterläuft. Also ich sehe den Sektor auch positiv.
Okay. Entschuldige, Lars, du wolltest noch was sagen.
Alles gut.
Du hast angesetzt.
Die korrigieren halt nie. Das ist so ein bisschen also so
zarte
Korrekturen. Da hätte sich mal, ja, aber ich gucke mir ja die Qualitätstitel in Europa an. Und wenn du eine Bankaktie kaufst, dann ja wahrscheinlich auch wegen der Dividendenrendite. Und egal, ob du jetzt eine HSBC nimmst oder auch eine BNP Paribas, hat, glaube ich, aktuell fast 6% Dividendenrendite. Der Kurs ist auch gut gelaufen. Also ich habe ja nichts gegen Home BS, aber die sind nicht schlecht, die deutschen Banken. Aber du findest im europäischen Ausland schlicht, was die Kennzahlen und was die Dividendenrendite angeht, bessere.
Okay, können wir ja tatsächlich auch nochmal als Einzelthema irgendwann mal vertiefen und da vielleicht so einen kleinen Vergleich von ein paar Aktienwerten machen. Schreibt gerne mal rein in die Kommentare, ob ihr das eventuell gutieren würdet. Lasst uns jetzt aber mal zu der meistgehassten Aktie Deutschlands rübergehen, die Sartorius. Sebastian, was hat's damit auf sich?
Nicht nur die Sartorius, aber ich dachte, das ist vielleicht interessant, auch für die Chronistenpflicht, wenn wir mal schauen auf die Aktien. Und da, ja, wir haben es heute mit The Market, aber The Market hat diese Woche einfach richtig gute Artikel gehabt. Und die hatten auch eine schöne Gegenüberstellung von Juni zu Juli, welche Aktien die höchste Leerverkaufsquote am deutschen Markt haben. Das heißt, wir reden jetzt nicht von Werten, die aus den Depots der Anleger geflogen sind, sondern wir reden von Werten, wo Investoren und Spekulanten aktiv leer verkaufen, also sich Aktien leihen, um die zu verkaufen, weil sie davon ausgehen, dass am Ende irgendeiner Periode sie diese verkauften Aktien deutlich billiger zurückkaufen können. Das heißt, die Stimmung gegenüber diesen Aktien ist super negativ. Und auf Platz 1 ist im Monat Juli die Sartorius mit fast 30% der ausstehenden Aktien im Free Float an Leerverkäufen. Also das ist schon mal krass. Im Vormonat war auf der 1, ja, ich frage mal euch, wer war der bisherige Spitzenreiter? Lars, hast du eine Einschätzung?
Im DAX?
Nein, generell im deutschen Markt. Also es ist ein DAX-Wert, hast du schon mal einen richtigen Riecher, aber was denkst du, welche Aktie war im Juni am meisten gehasst? Weil Sartorius ist ja der neue Platz 1.
Oh, Timo guckt wahrscheinlich schon nach im Hintergrund, dann lass ihn erst und dann übernehme ich seinen Tipp.
Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ja, genau, immer die Lottozahlen ankreuzen,
die schon waren,
wenn sie schon raus sind. Ne?
Gab es das eigentlich jemals zweimal die gleichen? Das wäre sonst mein neues System.
Ich glaube nicht. Aber ja, finden wir heraus. Es war die Porsche AG.
Genau.
Aber die sind nicht im DAX, ne, Sebastian?
Die sind nicht im DAX.
Nee, Porsche Holding ist im DAX.
Ach, jedes Mal, ja. Immer das Geschiss mit der Porsche, würde der Monaco-Franzis sagen.
Ja, genau.
Also auf jeden Fall, die Sartorius ist jetzt auf Platz 1 gedrückt, Porsche auf die 2, dann haben wir Delivery Hero auf der 3, ThyssenKrupp Nucera auf der 4, Douglas, Hugo Boss, Nagato, Hensoldt, Beiersdorf und PNE. Das sind so die, sag mal so, die meistgehassten Aktien, wobei man sagen muss, zwischen Platz 10 mit 18% Leerverkaufsquote und Sartorius auf Platz 1 mit fast 29% ist schon eine ordentliche Streuung. Also Sartorius ist so ein Wert, den momentan die Anleger wirklich hassen und sogar auf weiterfallende Kurse setzen. Warum erzählen wir das? Weil das Spannende ist natürlich, wenn man auf Werte schaut, die hohe Leerverkaufsquoten haben, dann besteht natürlich die Chance, dass wenn sich da irgendwas zum Besseren bewegt, diejenigen, die auf Verkaufskurse und fallende Kurse gesetzt haben, natürlich rasch eindecken müssen. Und das kann natürlich so eine Art Trigger sein bei einer Sartorius, dass die mal nach oben durchgeht. Ich habe sie mir aber mal angeschaut. Ich meine, man kann natürlich hier ein bisschen Hoffnung ausbilden. Der Biotech-Sektor ist wieder im Kommen. Wir hatten das neulich, wir hatten das letzte Woche besprochen. Ich bin auch selber investiert mit den Mitgliedern von Biotech Plus. Das heißt, da tut sich was. Das kann natürlich so einen Laborausrüster wie Sartorius mal wieder Hoffnung einhauchen. Aber momentan sehe ich da jetzt noch nicht den Trigger. Und ich persönlich würde bei einer Sartorius eher so gucken, Lars, du kannst gerne mal noch eingreifen, 210 Euro, wenn wir da drüber gehen, könnte man mal gucken, ob sich jetzt Momentum ausbildet, ob wirklich eingedeckt werden muss. Aber momentan scheint es, als ob die Leerverkäufe jetzt nicht unbedingt fürchten müssten, dass sich da was ändert.
Lars, was hast du für einen Blick auf Sartorius?
Ja, unterm Strich deswegen schon mal gar keinen Blick, der mich interessiert. Also wir waren Anfang 2024 in etwa auf dem Niveau wie heute. In den letzten zwei Jahren bisschen Volatilität in beide Richtungen. Also die Aktie kommt von über 800 Euro, aber allein daraus kannst du halt nicht wirklich einen Turnaround-Case machen. Und zwei Jahre seitwärts heißt, wenn ich das sehe, in der Regel gehe ich dann auch weiter. Und ich gebe dir recht, über 205, über 210 Euro sieht das, könnte das zumindest, also die Abwärtstrend, der hat sich dann eindeutig abgeflacht, könnte das was werden. Aber gerade bei einer DAX-Aktie mit dem ausreichenden Free Float, sonst wären sie gar nicht erst im DAX, dann zu sagen, na jetzt wollen wir mal gemeinsam die Shorties hier raus squeezen, die bei steigenden Kursen unter Druck geraten, keine Frage. Das ist nicht so leicht wie bei diesen Meme-Stocks. Einfach dann, also A, kannst du einfach weiter shorten und damit Verkaufsdruck erzeugen. Und B, auf einen Short-Squeeze zu spekulieren, das ist bei kleineren Werten deutlich einfacher als bei so einem großen Wert. Und fundamental finde ich einfach, die Aktie ist ja jetzt nicht billiger, als sie es bei 800 Euro war. Also der Preis ist günstiger, aber die Bewertung ist nach wie vor sehr hoch. Wenn man nur das KGV nimmt, sind wir, glaube ich, für dieses Jahr bei 60 und das beim Wachstum, was nicht bei 30% oder 40% liegt. Deswegen weitergehen.
Nächstes also Thema. Okay. Man kann konstatieren, zu Recht gehasst, momentan zumindest.
Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie bei der Leerverkaufsquote könnte man wahrscheinlich noch rausbekommen, wie viel Insti-Short, also so viele Privatanleger werden ja keine langen Short-Positionen aufbauen. Und wer ein Short-Zertifikat kauft, kann man an der Stelle mal auch sagen, der sorgt nicht für eine Shortquote am Markt. Also diese, wenn jetzt ein Emittent ein Short-Zertifikat rausgibt, dann muss er die Aktie nicht leer verkaufen. Und ja, die werden sich was dabei gedacht haben. Irgendwann, und das ist das Schöne für jeden Investierten, irgendwann muss ein Shortseller auch wieder zurückkaufen. Und manchmal sind es dann ausgerechnet die Shortseller selber, die sich ja auch nicht absprechen dürfen. Und selbst wenn, würde es ihnen nicht helfen, die dann für einen Short-Squeeze sorgen. Denn wenn der erste rausgeht von 29% Short-Quote, dann hat er eben auch eine ganze Menge Material zu kaufen.
Okay, dann gehen wir mal rüber zu einer anderen, nicht meist gehassten Aktie, aber zumindest mal nicht wirklich gern gesehenen Aktie offenbar, wenn man jetzt mal das Kursverhalten heranzieht. Zuletzt gab es allerdings wieder ordentlich Auftrieb nach oben. Allerdings ist das jetzt zunächst einmal ja auf diese Woche ja beschränkt. Also zuvor von knapp 200 Dollar auf unter 100 Dollar auch wieder runtergegangen, und zwar die Alibaba. Hörerfrage von Dirk, jetzt kaufen. Wer möchte denn von euch das Eingangsstatement geben?
Ich kann es gerne mal skizzieren. Also du hast recht, wir hatten jetzt wieder Auftrieb. Wir hatten diese Woche endlich auch mal wieder Bewegung im chinesischen Tech-Sektor. Bin ich ja auch investiert mit der Community von Buy the Dip Plus. Das heißt, auf chinesische Tech-Aktien zu setzen, ist momentan so etwas, wo die Karawane noch nicht hingezogen ist, wo auf jeden Fall Potenzial ist. Aber ich sage auch gleich vorab, ich bin kein Fan in diesem Bereich, in Einzelaktien zu gehen, da wäre mir das Risiko zu groß. Gerade bestes Beispiel dafür ist eine Alibaba. Warum kam Alibaba unter Druck? Zum einen ist ja dieser Streit mit Anthropic, ob man hier das eigene Quen-Modell trainiert hat mit Daten von Anthropic und Zehntausende, Hunderttausende User eröffnet hat oder Fake-Profil eröffnet hat, um dadurch das eigene Modell zu trainieren. Das bringt in meinen Augen eine Menge an politischem Risiko mit rein. Das heißt, bis hin zu Sanktionen oder weitergehenden Sanktionen seitens der USA gegenüber Alibaba. Aber Alibaba hat natürlich auch Probleme, indem sie eigene Rechenzentren bauen, dafür Chips benötigen und natürlich dann die hohen Preise bezahlen müssen. Und da muss man auch sagen, waren die letzten Zahlen jetzt nicht so, wie sie der Markt haben hätte wollen. Man muss aber auch sagen, Alibaba ist, ja, ich weiß nicht, ob sie unterbewertet sind, aber sie sind auf jeden Fall sehr günstig verglichen mit der historischen Bewertung. Aber ja, wie Gordon Gekko sagen würde, der Hund hat schon ein paar Flöhe. Das heißt, dieses Sanktionsrisiko seitens der USA und dieser Streit mit Anthropic ist etwas, wo ich sage, ich bin positiv für den chinesischen Tech-Sektor gestimmt, aber ich würde meine positive Überzeugung eher ausdrücken, und das tue ich auch durch einen ETF und einen Korb, als durch eine Einzelaktie. Aber Alibaba ist jetzt so ein Spezialfall, aber generell bin ich für China Tech positiv gestimmt.
Also ich muss sagen, für mich ist Alibaba ein klarer Kauf. Also solange das Cloud-Wachstum weiterläuft und dort die Zahlen stimmen und in den letzten Quartalsberichten war das so. Und solange auch die KI-bezogenen Produkte und Dienstleistungen auf von niedrigem Niveau kommend, aber die sind ja zuletzt auch um einige 100% gestiegen, solange das weiterläuft, dann wird halt meines Erachtens die Schwäche im E-Commerce wird verziehen. Und insofern aus meiner Sicht aktuell in puncto Bewertung und auch prognostiziertem Nettogewinnwachstum, sofern sie es denn tatsächlich erreichen, das, was prognostiziert wird, das ist schon eine ordentliche Steigerung, gibt es aus Bewertungsgründen keinerlei Sorgen in diesem Fall. Aber das, was du gesagt hast, Sebastian, ist definitiv nicht von der Hand zu weisen. Also, dass dort natürlich immer auch ein größeres politisches Risiko mit verbunden ist. Und auch ein Sanktionsrisiko, also dass diese Werte allesamt auch in diesem geopolitischen Zweikampf China-USA dann letztendlich mal unter die Räder kommen können, das ist vollkommen klar. Lars, was würdest du zu Alibaba sagen?
Fundamental stimme ich euch zu, allerdings gilt das auch schon seit längerer Zeit. Und das ist so ein bisschen das Problem. Mein China-Exposure in meinem langfristigen Portfolio dürfte, das sind zwei Werte, so bei 6 oder 7% liegen. Das ist zwar nicht viel, aber das waren auch 6 oder 7%, die in den letzten Jahren gar nichts zur Rendite beigetragen haben. Und das kann mich natürlich nicht glücklich stimmen. Und das sind Jahre gewesen, in denen wir auch schon viel fundamentale Unterbewertung gesehen haben. Eine riesiges Bewertungsgap zu den amerikanischen, vergleichbaren Werten. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Wir haben uns ja auch hin und wieder schon zu China bullish geäußert. Und bis jetzt, das muss man einfach mal festhalten, hat China total enttäuscht. Das heißt, ich werde nicht unbedingt jetzt mit beiden Händen nochmal zugreifen. Und für mich fehlt da so ein bisschen der Trigger. Es sind vermutlich die inländischen Käufer, die man braucht. Denn die ausländischen Käufer, ganz offensichtlich, egal wie niedrig die Bewertung ist, greifen bei diesen Unternehmen, wenn dann nur sehr bedingt zu. Wir sehen auch jetzt wieder Rebounds. Wenn man sich den Chart, die Charts im Allgemeinen, von der Baidu oder auch von der Tencent oder von der JD oder von der Alibaba anschaut und man würde die Namen oben links jetzt streichen, man schaut sich nur an, was macht hier der Kurs, dann ist das, was wir hier sehen, leider noch keine Trendwende, sondern es sieht einfach nur wie ein Rebound aus nach einem Abverkauf. Und bevor ich hier weitere Positionen eröffne, notfalls dann auch zu höheren Kursen, brauche ich erstmal eine Bestätigung, dass das Ganze eben mehr ist als nur ein Rebound. Das können Quartalsergebnisse sein. Vielleicht führt das dazu, dass ich 15% höher erst kaufe, dann ist das so. Aber bekanntermaßen habe ich gern ein bisschen Turnaround im Portfolio, aber nicht zu viel. Stichwort Opportunitätskosten.
Ja, man muss halt sehen, dass der Hang Seng, den ziehe ich jetzt einfach mal heran, dass der Hang Seng ja nach wie vor aus meiner Sicht, das kann man natürlich definitorisch auch anders sehen, eben nicht in einem Bullenmarkt drin ist, sondern dass da erst wenn das alte Hoch wieder rausgenommen wird, dass dann halt tatsächlich nachhaltig in der langfristigen Zeiteinheit die ganz große Trendwende drin ist. Und wenn du von 28.000, 29.000 wieder auf irgendwo 22.5, 23 runterfällt im Index, dann macht sich das natürlich auch in den Indexwerten bemerkbar, insbesondere da bei der Alibaba. Also insofern, ich glaube, das sollte man jetzt nicht vernachlässigen, dass da halt der vorgelagerte Bärenmarkt bei dem Index immer noch drauf drückt und entsprechend auch dann halt bei diesen großen Aktien. Aber das, was du sagst, es braucht einen Trigger, aber es braucht keinen ganz großen Trigger. Es würde schon was Kleines reichen. Ein kleiner Konjunkturimpuls, eine kleine Zinssenkung, all sowas, das würde dafür sorgen, dass diese Aktien und insbesondere auch die Alibaba, die aus meiner Sicht hervorragend aufgestellt ist, sehr stark anspringen. Also ich glaube, da lohnt es sich, ein bisschen Geduld mitzubringen und möglicherweise auch, je nachdem, wie man da rein allokieren möchte, ob mit einem Sparplan oder mal mit gezielten Einzeltranchen, immer dann, wenn sich eine Opportunität ergibt, dass es sich da wirklich langfristig lohnt, dann auch zuzukaufen.
Und lass mich noch ergänzen, es könnte auch ein KI-Rotationstrigger sein, und zwar in dem Sinne, dass die, ich habe die Zahlen neulich mal auf LinkedIn eingestellt, also die USA haben 2025 280 Milliarden, dieses Jahr sind es viel mehr, in KI investiert und China 12. Und nun ist es so, dass China relativ nah dran ist mit seinen ganzen Modellen. Wenn diese berühmte Frage gestellt wird, ja, war es denn wirklich sinnvoll, so viel Geld dafür auszugeben, oder profitieren am Ende alle davon, wenn am Anfang jemand die ganze Infrastruktur bezahlt hat, wenn KI also zur Commodity wird, dann könnte der Markt natürlich sagen, ja, aber wer hat denn genau, profitiert denn genauso von KI, hat aber viel weniger dafür ausgegeben. Und da wird einem dann schlagartig klar werden, dass man in China fündig wird. Und dementsprechend, auch sowas kann es dann werden, was für ein Re-Rating eines Marktes sorgt.
Und ich breche noch für Alibaba eine Lanze, weil, wie vorhin gesagt, ich finde es als Einzelaktieninvestment ist es mir zu riskant, wegen oder aufgrund des politischen Theaters. Aber ein Grund, deswegen hatte ich vorhin ein bisschen so ganz leicht die Augen verdreht bei deinen Ausführungen, Lars, weil du gesagt hast, China hat nicht geliefert. Ich weiß, was du meinst. China, finde ich, hat schon geliefert, aber die Unternehmen sind teilweise so aktionärsunfreundlich, was die Ausgabe von Aktien angeht. Weil viele chinesische Unternehmen, wenn man den Gewinn anschaut über die letzten Jahre, der ist gestiegen. Aber gleichzeitig wurden durch Verwässerungen immer mehr Aktien ausgegeben und die Aktionäre hatten nichts davon. Und das erklärt natürlich diese Underperformance. Alibaba, muss man sagen, hat von 2017 bis 2021 von 2,5 Milliarden Aktien auf gut 2,7 Milliarden Aktien erhöht, ist seitdem aber mittlerweile auf einem Level, wo die Aktienanzahl verringert wird, zuletzt auf 2,3 Milliarden. Das heißt, da werden Aktien vernichtet, auch zurückgekauft, das ist positiv. Und was Alibaba auch noch hat, es ist ein kompletter KI-Konzern. Also die bauen die Modelle, die wollen die eigenen Chips entwickeln, die bauen die eigenen Rechenzentren. Also du hast alles in einer Hand. Das ist, finde ich, schon sehr, sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, lieber kaufe ich mir in China einen Korb, wo die Alibaba mit 6-7% gewichtet ist, als das Einzelaktienrisiko tragen zu wollen. Aber das kann man. Man muss es halt nur entsprechend wissen und dann im Depot gewichten. Also von daher, ich stehe der Aktie nicht gegenüber negativ oder bin nicht negativ, aber man muss zumindest wissen, dass dieser Anthropic-Streit das nächste Problem wieder vom Zaun brechen könnte.
Soll ich mal bewusst das Thema unseriös abbinden oder
gerne
noch nicht?
Immer. Immer.
Eine Namensänderung auf Baba Ali würde, glaube ich, sofort für einen Trigger sorgen. Das Ding geht als Meme-Stock durch die Decke. Baba Ali.
Baba Ali mit AI.
Oder einfach nur Babu.
Das ging auch. Was habe ich nur losgetreten?
Ja. Lass uns schnell rüber zur Strategy, Sebastian. Das ist nämlich so eine Aktie, der du wahrscheinlich ein bisschen kritischer gegenüberstehst als der Alibaba. Oder noch kritischer als der Alibaba, sagen wir
so. Aber jetzt wieder etwas positiver. Also wir haben uns entfremdet, aber dann mal wieder auf ein Bier getroffen, könnte man sagen. Okay. Also Strategy ist ja, leidet ja natürlich unter dem, was bei Bitcoin oder dem Bitcoin oder Kryptowinter generell. Also wenn man die 12-Monats-Performance mal anschaut, hat Strategy fast doppelt so viel verloren wie der Bitcoin. Aber man könnte sagen, ich weiß nicht, ob ihr dieses 5-Phasen-Modell der Trauer hier von Kübler-Ross noch kennt. Und ich würde sagen, Michael Saylor ist jetzt in der letzten Phase der Akzeptanzphase angekommen, weil er hat ja 3.500 Bitcoin verkauft und damit auch akzeptiert, dass er diese Finanzierungsstruktur, die er hier mit Schulden hat, mit Vorzugsaktien, nur aufrechterhalten kann, wenn er entsprechend einen Kapitalpuffer bildet, wenn er natürlich auch die Leute bedient, die diese entsprechenden höher verzinsten und höher Dividendenaktien haben, wenn er die bezahlt. Deswegen hat er eine Reserve geschaffen von 1,25 Milliarden Dollar. Und da muss ich sagen, ich sehe das aus zwei Gründen positiv. Zum einen, Es war immer die Rede davon, was passiert, wenn Strategy Bitcoin verkauft? Ist das der finale Ausverkauf? Fällt der Bitcoin dann ins Bodenlose? Nein, er ist nicht gefallen. Der Bitcoin hat sogar positiv darauf reagiert und sich weiterhin stabilisiert. Der Bitcoin hat auch diese Woche positiv reagiert auf die erneuten Angriffe der USA auf den Iran oder sagen wir diesen aufgekündigten Waffenstillstand. Das ist, finde ich, sehr, sehr positiv für den Bitcoin. Und auch bei Strategy nimmt es eine Art Unsicherheit weg, weil man jetzt sieht, okay, Michael Saylor verkauft auch ein paar Bitcoin, um die Firma am Laufen zu halten, um die Finanzierungsstruktur aufrechtzuerhalten. Das bringt mich jetzt nicht dazu, dass ich Strategy-Aktionär werde, aber das ist, finde ich, schon positiv sowohl für Bitcoin als auch für Strategy.
Ha, ich will die Strategy, ich würde nicht investieren, also wieder Lars, du kannst ja gleich nochmal das mit den beiden Disziplinen aufklären. Also ich finde das als antizyklischen Spielgeldzock, würde ich die Strategy jederzeit vorziehen gegenüber einem Quantencomputer-Investment oder einem Quantencomputer-Zock.
Aber warum? Warum kaufst du nicht den Bitcoin mit Hebel 2 oder 3?
Ja, weil, also das ist halt eine Frage, willst du abhängig sein von einem finanzmathematischen Pricing oder willst du abhängig sein von einem, also bei der Strategy bildet sich ja meines Wissens nach auch der Aktienkurs nach Angebot und Nachfrage. Und wenn der Bitcoin anspringt, dann hat die Strategy natürlich das Potenzial, dann auch eine übertriebene Nachfrage dann auch herzustellen und eben nicht, also mit einem relativ festgesetzten Hebel dann zu performen. Die können ja theoretisch auch mit Hebel 5 dann abziehen, theoretisch. Ich sage jetzt nicht, dass das langfristig so ist, aber also dass Strategy Bitcoin sozusagen mit Hebel ist, ich glaube, darüber sind wir uns bewusst und da ist ja der Hebel dann auch ein bisschen flexibler. Und da sie jetzt zuletzt sowas von zusammengeschossen worden sind, würde ich sagen, dass die nächste Erholung in Bitcoin dafür sorgen wird, dass Strategy überproportional reagiert. Und ich habe ein super liquides Investment, also da gehen ja ordentlich Stücke rum, also da laufe ich jetzt auch nicht Gefahr, dass es irgendwie eng wird oder so. Komme ich jederzeit rein und raus. Das wäre mein Take dazu.
Ja, ich glaube sogar, dass der Hebel, naja, nicht wie beim Faktorzertifikat, der Hebel auf dem Weg nach oben sogar zunehmen könnte. Also insofern finde ich den Gedanken gar nicht so dumm. Ich werde in Strategy nichts machen. Achtung, Disclaimer, das, was ich jetzt sage, werde ich selber nicht umsetzen und ich empfehle auch explizit, es nicht umzusetzen. Das heißt, jeder sollte sich darüber im Klaren sein.
Ich mache es aber trotzdem.
Ja, genau. Deswegen für dich sage ich es jetzt auch. Und der junge Lars hätte es auch gemacht. Wenn als ich damals die Tausenden von Charts durchgeblättert habe, 20%, weg, alles weg. Ja, sauber. Da geht nach unten 50, nach oben 150. Das ist mein Trade. So habe ich angefangen. Und wenn ich in dieser Phase noch wäre, einfach weil ich dann ja auch noch bettelarm wäre. Ich bräuchte das Geld viel schneller als heute, wo mir 3% im Jahr
jetzt
reichen.
Jetzt bist du nur noch arm. Nicht mehr bettelarm. Ne?
Nur noch arm. Ja, verglichen mit KI-Programmierer bestimmt sogar.
Zumindest verglichen mit Jensen Huang oder so, kann man das schon sagen. Da, im Vergleich zu dem bist du wahrscheinlich nicht ganz so wohlhabend.
Und zu ganz, ganz vielen. Wir haben dich hier in dieses Trio rausgeholt, damit ich mich nicht so bettelarm fühle. Reingeholt.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Ich bin hier der, ja, das stimmt schon. Also,
weißt du,
Ich schließe auf.
100%. Und vor allem mit Strategy. Sebastian, Unternehmer, seit er 11 ist und so, schon auf dem Schulhof seine Pokémon-Karten verkauft oder so ein Scheiß. Also kommen wir zu
Sebastian
dem konkreten.
Auf dem Schulhof auch schon so ein Goldhandel, ne?
So viel doch nicht. Aber lass gerne ausführen.
Ich habe nicht gesagt, es war Gold. Ich habe gesagt, es war vergoldet, du Trottel. Gekauft ist gekauft. So hat er schön seine diese Schokogoldtaler, weißt du? An die Kinder aus der ersten
Klasse verkauft. Aber du wolltest einen Stop, glaube ich, einen Zielkurs und einen Stop ausrufen, ne? Lass es mal kurz wieder ernst.
Geht los. Ja. Also ich würde das Ding folgendermaßen traden. Long beim Schlusskurs über 105 US-Dollar. Wir sind momentan, während wir das aufnehmen, Pre-Market bei 97 Dollar. Long Schlusskurs über 105 US-Dollar. Mein Stop, wahrscheinlich in dem Fall, ob ich mentale Stops mag ich eigentlich lieber, aber vielleicht aus Sicherheitsgründen Hard Stop wäre dann bei $89 bis $90. Und den ersten Teilgewinn würde ich realisieren bei über $130 und den Rest mal sehen, was so geht. Period.
Aber nur rein theoretisch. Das war alles im Konjunktiv, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Ihr seid alle mündig, ihr seid alle erwachsen. Ihr solltet niemals nur auf Grundlage von so einer Episode hier irgendetwas umsetzen in eurem Wertpapierdepot. So, damit haben wir, glaube ich, auch ja unsere Pflicht hier erfüllt, also Disclaimer-Pflicht. Und ich glaube, auch zur Strategy ist jetzt ehrlicherweise alles gesagt, oder?
Ja.
Oder müssen wir da noch irgendwas ausführen? Habt ihr noch irgendwas auf der Pfanne? Nee, ne? Also, okay. Nee. Dann gehen wir weiter. Dann widmen wir uns jetzt mal dem Thema Geiz ist geil. So investieren die Deutschen. Also wir haben eine interessante Statistik gefunden, die kommt von Flatex. Die haben 450.000 Wertpapierdepots ausgewertet und haben da geschaut, wie haben denn jetzt die Deutschen zuletzt investiert. Und die Frage beantwortet uns jetzt Sebastian Hell.
Ich kann es gerade mal weitergeben. Also, was wurde am häufigsten gekauft im Juni? Platz 1 ist Marvel Technology. Danach kommt BMW, Volkswagen, Porsche Holding. Das heißt, stark im Automobilsektor sind wir hier vertreten. Danach kommt noch die Lufthansa. Und auf den letzten Plätzen haben wir dann auch noch Software, was wir auch vorhin besprochen hatten, das heißt möglicherweise das Software-Comeback, Adobe und ServiceNow und auch interessant Strategy. Also wenn man das mal ein bisschen so reinschaut, dann sind da schon einige Werte dabei, die stark gefallen sind, vor allem die deutsche Automobilbranche. Also das finde ich interessant. Gerade VW ist ja so ein Wert, da juckt es ja viele, weil die Bewertung unglaublich niedrig ist. Da hat man fast das Gefühl, ich muss mich selber bremsen. Ich bin kein Fan davon, aber die Bewertung ist irre niedrig. Und was ich positiv finde, ist aber jetzt natürlich, dass wir in Richtung Restrukturierung gehen. Aber da stellt sich auch die Frage, ob das natürlich ausreichen wird. Aber man sieht schon, die deutschen Anleger haben hier sehr, sehr viel antizyklisch gekauft und nicht prozyklisch, würde ich mal als Fazit dranhängen.
Mhm. Na, die größte Position war eine prozyklische, ne? Aber die anderen größte, dann auch ja, nicht mehr.
Aber wenn ich mir die Summe nehme von vielen, also Adobe, ServiceNow, VW, BMW, das sind ja alles Werte, wo du antizyklisch reingehst und hoffst, dass es besser wird. Auch eine Porsche.
Ja, das hoffen ja wir mal für all diejenigen, dass es nicht ihr Sparplan war, der gesagt hat, naja, dann kaufe ich mir aber weitere Anteile von Volkswagen, Porsche, Deutsch. I don't get it. Ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht übersehe ich was, aber ich verstehe. Na, Lufthansa ist was anderes. Bei Lufthansa ist ein klarer Play darauf, dass die Ölpreise zurückgehen. Das kann ich noch verstehen. Aber wie kommst du auf BMW, Volkswagen und die Porsche Holding?
Weil sie billig sind. Also wenn du jetzt nur mal drauf guckst aufs KGV. Naja, ich denke, die Denkweise, also ich bin jetzt nur beschreibend, ich bin hier nicht kritisierend, aber wenn man mal so KGV-Tabellen anschaut und jetzt gehe ich mal rüber kurz zu einer Market Screener, weil die VW ist ja wirklich krass. Also wenn du da mal guckst und man muss ja sagen, die Zahlen müssen ja auch halten. Also wir haben hier jetzt... Hier,
genau, das wollte ich mal dazu sagen, ja.
Ja, ja.
Ein KGV entsteht nur, solange ein Gewinn entsteht.
Ja, genau, aber wir haben ein KGV von 3. Also wenn der Gewinn so bleibt, haben wir ein KGV von 3 fürs nächste Geschäftsjahr. 2,5 fürs übernächste bei einer Dividendenrendite für nächstes Jahr von fast 10. Also das lockt viele an. Aber die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, können diese Zahlen halten oder wird die Dividendenrendite dann gekürzt? Weil VW ist in einer oder kommt in eine knallharte Transformation. Und wenn ich mir so die News angucke der letzten Tage, dann ist sowas in Richtung Werksschließungen geht. Alles ab 2031. Also bis dahin können die Chinesen noch viel Druck im Markt machen auf die deutschen Autobauer. Deswegen, ich bin da super skeptisch für den deutschen Autosektor. Aber wenn man nur auf die Bewertung guckt, dann kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass Leute reingehen. Die Frage ist, ob es richtig war am Ende.
Das ist keine unbedeutende Frage. Ja, in der Tat.
Absolut.
Und ich meine gerade die, weißt du was, ich kann die, du liest ja wahrscheinlich wie die meisten Kapitalisten dann morgens in der Zeitung und sagst, was denkt sich denn die Gewerkschaft, die sind natürlich gegen Werkschließung ist und so weiter. Ich verstehe das alles. Nur auf der anderen Seite, du kannst natürlich auch als Gewerkschaft und es wird wahrscheinlich nicht ohne diese Werkschließung gehen. Am Ende, sie haben selber gesagt, ich glaube, Marge war dann unter 3%. Was ist die andere Option, dass du defizitär arbeitest? Das ist meist kein gutes Zukunftsmodell. Also von daher, aber fairerweise muss man auch sagen, wie unglaublich spät. Ich verstehe, dass du so einen schweren Tanker nicht von jetzt auf gleich rumreißen kannst. Und ich verstehe auch, dass du sagst, naja, wir brauchen halt ein bisschen mit Softwareentwicklung, wir haben Standortnachteile und die Chinesen haben ja auch über Subventionen es erst geschafft, diesen Anteil zu. All das verstehe ich, diese Ungerechtigkeiten. Aber jetzt zu der großen Restrukturierung zu kommen, naja, dann sagen wir, müssen das jetzt anders machen. Das finde ich so wahnsinnig langsam, dass ich als Gewerkschaftsvertreter auch sagen würde, wir baden jetzt aus, dass das Management wirklich viel zu spät reagiert hat. Und insofern, ich will mich da gar nicht zwischenschalten, weder pro und contra, aber das wird wahnsinnig schwer, wenn man überlegt, was die Gewerkschaft da in Niedersachsen, was die für ein Gewicht haben. So einfach da die 100.000 Leute abzubauen, das wird ein ziemlich harter Prozess.
Lass uns mal ganz kurz zurückgehen zu der Geldanlage der Deutschen. Also ja. Was fällt uns da auf? Also gewisse Antizyklik ist uns auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Können wir noch irgendwas weiteres davon ableiten? Also eine überraschend...
Home-Bias. Also okay. Du kannst Home-Bias ableiten, finde ich. Definitiv. Ja. Mhm.
Okay. Wir können auch noch mal auf die Verkäufe kurz schauen, wenn ihr mögt.
Können wir.
Da ist nämlich Zalando der Spitzenreiter.
Richtig, Zalando, dann AST Space Mobile, Redcare Pharmacy, Sixt, Drone Shield, ein großer Anlegerliebling, wo jetzt offenbar die Kapitulation läuft, SMA Solar, Merck, Lang & Schwarz, AXA und Adidas. Das waren die Top 10 Verkäufe, wobei Zalando deutlich heraussticht.
Und bei den, also wenn man es jetzt bei den Sektoren, die Sektoren heranzieht, dann ist Rüstung derjenige Sektor, der am meisten Kapitalzufluss bekommen hat. Dann Reisen, Freizeit und ja, die Automobilindustrie, die haben wir eben schon angesprochen.
Ja, sehr antizyklisch alles. Das ist schon wahr. Ja, ist so.
Ja, und wir haben ja jetzt hier nichts, also ich kann hier nichts rauslesen, ob das jetzt Trades sind, ob das aktive Positionen sind, ob das langfristiges Investment ist, aber ja, also
das waren halt Verkäufe aus Gründen, die wir nicht wissen. Ist halt einfach rausgeflogen.
Ja, also Käufe und Verkäufe, deren Motivation wir jetzt nicht kennen, das ist richtig, genau. Aber ja, dieser, wer sagt das immer von euch? Dieser Muskel-Antizyklik? Dieser Muskel-Antizyklik, den muss man trainieren?
Ja, als langfristiger Anleger, aber ich meine damit nichts, aber nicht den Muskel-Turnaround. Also Antizyklik heißt ja nicht, dass du schwache Werte einfach immer weiter kaufst, sondern Antizyklik heißt, dass du die Werte, von denen du dir sicher bist, du bist in den nächsten 10 Jahren investiert, dass du die dann auch kaufst, gerade in Schwächenphasen am Markt und nicht bei Allzeithochs. Damit ist nicht gemeint, ja. Augen zu und durch.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also die Deutschen, also die Flatex-Anleger, sagen wir es mal so, obwohl
die Flatexianer.
Die Flatexianer, die 450.000 sind aber auch, naja, also das ist schon repräsentativ. Wobei jetzt natürlich auch, was sind das eher für Kunden, die Flatex hat? Also ich glaube, das kann man jetzt nicht tatsächlich so alles über einen Kamm scheren oder auf andere Broker dann so 1:1 übertragen. Aber wir können ja noch mal gucken, ob wir vielleicht, ich glaube, die Consorsbank veröffentlichen nämlich auch solche Statistiken ganz gerne, wie deren Kunden getradet haben. Also vielleicht können wir da noch mal was auftun und dann auch mal einen Vergleich starten. Aber jetzt gehen wir mal rüber. Entschuldige, Sebastian.
Nee, ich wollte nur sagen, man bekommt ja für den Querschnitt, was gemacht wird, zumindest ein Gefühl dafür. Was ist in, was ist out? Das mehr nicht.
Genau. Übrigens, ich möchte noch ganz zum Schluss war noch in diesem Handelsblatt-Artikel, ein Verbraucherschützer, dessen Namen ich jetzt nicht sage, weil ich möchte ja auch nicht...
Nils N.
Ja, genau. Sagt, ich rate klar von Spekulationen in Einzelaktien ab. Wahrscheinlich wird die Rendite langfristig sogar schlechter als mit kurzfristigen sicheren Zinspapieren sein. Fairerweise, er bezieht sich dabei nicht auf die Aktienanlage, sondern er sagt... Es spricht wohl von Spekulationen, denn erfolgreiche Aktieninvestments in ETFs, ich dachte, da wäre mehr Empörungspotenzial drin. Also da hat er wohl recht, wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man nicht in Einzelaktien investieren, dann sind ETFs besser. Aber wir sind ja hier, um das zu ändern.
ganz genau. Und Sebastian, mit Thema 7 kannst du schon mal anfangen, das so ein kleines bisschen zu ändern, weil du kannst uns jetzt mal einen Vorgeschmack geben auf die nächste Woche.
Das war Larsens Thema eigentlich. Würdest du ausführen,
Lars? Ihm sein Thema.
Lars ihm sein Thema.
Ehrlich?
Ja. Mhm.
Na sowas. Nee, okay. Dann Lars, dann übergebe ich dir das Mikro.
Ja, das können wir schnell abhandeln. Ich glaube, dass wir relativ schnell einen Schwenk erlebt haben in Richtung, oh, Kevin Walsh, der ist ja doch viel, viel, wir dachten, der senkt die Zinsen. Dann dachten wir, oh, jetzt muss er die Zinsen erhöhen. Und jetzt, ja, Wahrscheinlichkeit immer noch für eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass keine Zinserhöhung das ganze Jahr lang, braucht keine Zinssenkung, ist bullish für den Markt. Warum spreche ich über Zinserhöhung und Zinssenkung? Weil am 14. die CPI-Daten, also der Consumer Price Index, amerikanische Inflationsdaten, veröffentlicht wird. Und das ist sowieso schon ein Ereignis, auf das die Börse immer schaut. In diesem Fall und in dieser Ausgangssituation wird es ein Ereignis sein, welches meines Erachtens das Potenzial hat, den Markt sogar etwas deutlicher zu bewegen, weil die ganze Welt darauf schauen wird, wie die Inflationsdaten in den USA ausfallen. Also, fallen sie schwächer aus als erwartet, ist das bullish für den Aktienmarkt, fallen sie stärker aus als erwartet, dann wäre das kurzfristig bärisch für den Aktienmarkt. Und ich würde am Dienstag mal mit drauf schauen, wir werden sicherlich in der App das Ganze auch kommentieren, da könnte sich ein bisschen was tun.
Und ja. Dienstag, Quartalssaison beginnt mit großem Bankenauftakt. Also auch das wird ja am Dienstag noch spannend.
Ja, traditionellerweise kommen ja immer Goldman, JP Morgan, BlackRock.
Die Besten. Die Besten.
Die Besten. Ich möchte übrigens, damit wir auch das Gamble, ich habe diese Woche eine unfassbar starke Wette abgegeben. Dafür habe ich mich extra beim Wettanbieter angemeldet, dessen Namen ich jetzt auch nicht nenne. Aber ich sage jetzt schon
Heiko
mal.
Heiko heißt er, oder? Heiko am Kiosk um die Ecke.
Warum wusstest du das? Habe ich das? Ach so, ich habe meine Erfolgsstory schon genannt bei euch. Habe ich schon erzählt, ne?
Nee,
welche Erfolgsstory?
Okay, ich sag's ganz kurz, bevor ich zu meiner Wette komme, was die Daten angeht. Ich saß beim Bäcker, ich habe ganz normal mein Quark-Rosinenbrötchen, was sonst, und ein Cappuccino. Und dann sage ich, heute Abend Ägypten, Argentinien, Ägypten schießt auf jeden Fall das erste Tor. So sonnenklar. Beim Wettanbieter meiner Wahl 100 Euro Einzahlungsbonus auch noch erhalten. 100 Euro, man muss natürlich auch was einzahlen. 100 Euro auf Ägypten. So, und jetzt kommt, alle denken, oh, der Trottel am Ende. So, auf Ägypten 100 Euro gesetzt. Quote war 11. Und dann hatte ich noch eine zweite Eingebung. Das war kurz bevor ich ins Kino musste. Ich sage, ich glaube, gewinnen werden sie aber nicht. Cash-Out-Funktion genutzt und ich empfehle niemandem zu wetten. Ich habe das zum ersten Mal seit 5 Jahren gemacht. Cash-Out-Funktion. Aus 100 wurden 400 irgendwas Euro und tschüss. Und am Ende rausgekommen aus dem Kino und Argentinien hat noch gewonnen. So kann man alles richtig machen. So, das war schon mal so richtig cool. Ganz sind natürlich gleich die 311 gewonnenen Euro noch in der Nacht wieder
reinvestiert.
In
Schokolade.
In Alkohol. Und Spaß beiseite. Ich glaube, die Inflationsdaten werden schwächer ausfallen als erwartet.
Welchen Film hast du denn geschaut? Das ist jetzt die große
Frage. Ist mir zu peinlich. Komm. Ich habe ein Kino, also einen Kumpel, mit dem wir gehen erst essen und dann ins Kino und das Sommerprogramm ist sowas von dünn. Ich sag nicht, in welchem, dass ich Superwoman im Kino gesehen habe oder Supergirl. Das sag ich einfach nicht. Das ist mir zu unangenehm.
Läuft Superwoman überhaupt? Oder hast du jemanden?
Weiß ich nicht. Universe Superwoman, geschaut. Supergirl. Wir wurden auch angemahnt, weil wir uns während des Films unterhalten haben. Ganz grauselig. Odyssey lief jedenfalls noch nicht. Heißt der Odyssey oder Odyssey?
Die Odyssey, oder?
Ja, mit Nolan. Odyssey. Muss man ja gucken.
Ja, nächste Woche.
Ja.
Sebastian, kannst du auch nach 30 Jahren mal endlich wieder ins Kino gehen?
Ja, wir arbeiten dran. Du hast uns inspiriert, mal wieder ins Kino zu gehen. Aber du weißt, ich bin so ein...
Das muss erstmal in dir arbeiten, ne?
Das muss arbeiten und du erklärst es mir ja immer und wie schön das Kino ist. Also der Tag wird kommen, wir gehen beide ins Kino. Dann nehmen wir uns so einen Sessel und Popcorn.
Ich sag dir, bei 40 Grad draußen ist es auch bei dir in der Bude
weniger
schön als im Kino.
Das glaube ich.
Das sag ich dir.
Da hast du
hier Männer, meine Superwoman Wife wartet hier übrigens auf mich. Wollte nur mal kurz anmerken.
Ja, wir.
Ist nicht euer Problem, ne?
Nee, ja, genau. Also ja, dann tschüss, wir, Sebastian und ich reden noch ein bisschen. Nein, wir machen jetzt Schluss. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Danke, Lars, danke, Sebastian. Wir sehen uns nächste Woche. Und ja, bis dahin, alles Gute.
Bis dann.
Ja, go for it. Ciao.